Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
Moin und hallo, herzlich willkommen zu Folge 27 bei Nächste Links. Ich bin Vince und mit mir zusammen, nicht im selben Raum, aber zumindest im Chat, sitzt Timo.
Moin und hallo auch von mir.
Ja, wir sitzen heute nicht in unserem gewohnten Aufnahmestudio und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir sehen uns hier trotzdem, weil wir einen Videochat anhaben, so wie professionelle Podcaster das machen. Wir nehmen remote von zu Hause auf. Genau, das war jetzt einfach logistischen Schwierigkeiten geschuldet. Das nächste Mal werden wir uns sicherlich wieder in einen Raum setzen, denn es ist ja eigentlich auch netter. Aber wir sind doch froh darüber, dass die Technik uns das hier trotzdem ermöglicht. Und ich hoffe, mein Sound ist gut. Ihr seht es ja nicht, weil wir kein Videopodcast sind, aber ich sitze hier in der Höhle. Ich hänge hier in so einem komischen, abgehangenen Schreib- und Arbeitszimmer rum. Und ich glaube, von außen sieht es ein bisschen aus, als würde ich hier vielleicht was anbauen, aber ich meine, das wäre jetzt ja auch legal, deswegen müsste ich das nicht mehr so abschirmen. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber dafür ist der Sound besser.
Sieht auf jeden Fall super aus. Ich finde es schön, dass du da irgendwie, was ist das, ein Zelt, was du da benutzt?
Ich fühle mich wie in dem Zelt. Nee, es sind mehrere Laken und so Picknickdecken, die ich mit verschiedenen Haken und Ähnlichem an die Wand gehängt habe. Ja, es ist so ein bisschen halt so eine kleine Cave, so eine kleine Podcast-Cave, die ich mir hier gebaut habe. Und ja, ich hoffe, ihr profitiert davon.
Ich höre dich auf jeden Fall super. Ich habe mir leider keine Cave bauen können. Irgendwie habe ich nicht so, ich müsste so Wäscheleinen durch mein ganzes Zimmer spannen. Vielleicht mache ich das mal. Aber nö, wir haben das doch eigentlich bisher so ganz gut hingekriegt und freue mich, dass wir jetzt aufnehmen. Wir haben ja heute auch wieder mal was anderes vor.
Wir haben
bekannt, aber ein anderes.
Wir haben was anderes vor. Es ist unsere zweite Ausgabe der Nächste Links Podcast Karaoke. Wir haben heute wieder ein paar kleinere Themen vorbereitet, durch die wir mit einem Parforce-Ritt ohne Skript durcharbeiten werden und hoffentlich auch Spaß haben dabei. Denn es sind ein paar ernste Themen, aber es sind auch wieder ein paar lustige oder absurdere Sachen dabei. Und ja, die letzte Podcast Karaoke hat uns Spaß gemacht und ist auch gut angekommen. Deswegen dachten wir, wir machen das einfach nochmal mit anderen Themen. Aber bevor wir damit anfangen, Timo, wie geht's dir heute?
Ganz okay. Ich, wie gesagt, hatte vorhin schon gemeint, mir ist ein bisschen übel heute, aber grundsätzlich eigentlich alles in Ordnung. Ich habe Bock auf schönes Wetter. Angeblich soll es die Tage hier in Hamburg richtig geil werden und ich bin so wirklich dieses graue Regenwetter einfach leid. Jetzt reden wir hier über das Wetter, aber es ist einfach so, wenn man in Hamburg lebt, man muss drüber reden. Und nö, ich hatte gestern zum Beispiel noch einen schönen Abend mit Genossinnen, mich viel unterhalten, auch diskutiert und merke, dass ich da auch wieder mehr Spaß dran finde, mich auch mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen. Genau.
Ja, das klingt doch super. Mir geht's ganz gut. Ich war gerade im Urlaub und genau, ich war in Holland oder in den Niederlanden, sorry, mein Fehler. Ja, war wieder sehr nett. Da war das Wetter auch ganz gut tatsächlich. Und ja, die Niederlande sind einfach immer eine Reise wert. Pommes mit Saté. Allein dafür lohnt es sich rüberzufahren.
Safe.
Genau, und eine letzte Sache noch, bevor wir gleich anfangen, denn wir haben ja auch wieder ein paar Spenden bekommen, richtig?
Absolut, wir haben Spenden von euch bekommen. Einen großen herzlichen Dank geht raus an die, die gespendet haben. Und es waren auch ein paar Spenden in etwas, ja, also ein bisschen mehr Geld als sonst. Richtig cool, wir können damit demnächst Sachen machen, die wir jetzt noch nicht ganz ankündigen können und wollen, aber wir haben da auf jeden Fall ein paar Sachen in der Pipeline und das Geld wird dem Ganzen auch zugutekommen. Das ist total schön, dass wir da irgendwie eine kleine finanzielle Unterstützung durchbekommen haben und ist auch der Grund, warum wir jetzt heute die Podcast-Karaoke machen, denn es gibt ein, zwei Sachen, die ein bisschen mehr Vorbereitung gerade bei uns haben und da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und deswegen Dankeschön, wenn ihr wollt, dass ihr noch namentlich genannt werdet und wir uns persönlich mit eurem Vornamen im besten Fall bei euch bedanken können, schreibt es gerne in die Spende dazu. Das könnt ihr in einer kleinen Nachricht machen. Ansonsten würden wir das nämlich weiterhin ein bisschen anonym halten. Und genau, lasst es uns einfach wissen. Außerdem haben wir auch noch Fanpost bekommen. Wir haben eine Mail bekommen. Shoutout an den Genossen, der uns da sehr nettes und liebes Feedback gegeben hat. Wir freuen uns über solche Nachrichten immer sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ja, eure Gedanken mit uns zu teilen, zu dem, was wir hier so von uns geben. Und ja, in der Regel schreiben wir auch zurück, also immer her damit.
Ja, und das regt uns ja auch an. Also wir haben ja die Sehnsuchtsfolge basiert ja tatsächlich auch, also Folge 25, basiert ja auch auf einem Kommentar letztlich, den wir bekommen haben. Und ich glaube, so ähnlich wird das mit der Mail jetzt auch sein. Also da haben wir auch direkt Anregungen rausziehen können und werden uns mit dem Thema, das uns da geschickt wurde, demnächst wohl beschäftigen. Aber genau, wir spoilern nicht, also seid gespannt, was da kommt. So, Timo, genug Vorgeplänkel, oder?
Yes.
Dann lass uns reingehen in die Karaoke. Wir haben, jeder von uns hat 5 Themen mitgebracht und wir werden je nach Zeit 5 oder 6 davon besprechen. Ich habe hier so einen kleinen Zufallsgenerator, den würde ich jetzt gleich einfach mal anschmeißen und der spuckt uns dann das erste Thema aus und dann stellen wir uns den Timer auf 10 Minuten und reden 10 Minuten drüber und wenn wir fertig sind, dann sind wir fertig. Da gibt es auch keine Nachbemerkung oder Selbstkorrekturen oder sonst was. Was den Mund verlassen hat, das steht dann im Äther sozusagen und kann immer wieder nachgehört werden. Also Timo, wir müssen uns anstrengen. Nein, wir reden natürlich ganz frei und ja, wie uns eben der Schnabel gewachsen ist, denn das ist hier unsere Art. Wir machen hier politischen Real Talk und wenn da mal ein Satz dabei ist, den wir vielleicht nicht so geschrieben hätten oder beim nochmaligen Draufgucken nicht so gesagt hätten, dann ist das so, dann müssen wir damit leben.
Gesprochene Worte sind entlaufende Hunde.
Ja. Alles klar. Dann lass uns anfangen. Ich drücke den Zufallsgenerator und wenn ich dir das Thema gesagt habe, dann stellst du den Timer und es geht los, oder?
Bin super gespannt, was kommt. Ich freue mich.
War das Internet eine gute Idee? Aus linker Sicht.
Alles klar. Achtung. Ja, war das Internet eine gute Idee, Vince? Was meinst du? Also irgendwie sitzen ja gerade auch im Internet miteinander.
Ja, es wäre jetzt ein bisschen, Selbstsabotage, das zu verneinen. Aber nur weil es existiert und wir es nutzen, muss es ja noch keine gute Idee gewesen sein. Ich denke mir auf jeden Fall in meinem Alltag häufiger mal, das Internet war ein ganz grober Fehler, den nicht die ganze Menschheit, sondern einige Leute, die es entwickelt haben, begangen haben. Ich würde mir doch häufiger wünschen, dass das Internet zumindest weniger unser Leben bestimmen würde, aber ich bin auch kein Technikfeind. Also ich glaube, ich würde nicht komplett dem Internet seine Existenzberechtigung absprechen wollen, oder?
Nee, das möchte ich eigentlich auch nicht tun. Ich finde es spannend, wenn man sich mit der Geschichte des Internets auseinandersetzt. Es kommt halt aus dem Militär. Es war ja erstmal für eine interne Kommunikationsstruktur gedacht und Kommandostruktur damit auch. Und hat sich dann ja einen absoluten Siegeszug durch die ganze Welt irgendwie in die bürgerliche und überhaupt in die Gesellschaft rein gemacht. Und ja, wie es so mit so vielen technischen Errungenschaften dieser Gesellschaft ist, habe ich oft das Gefühl, dass wir manchmal nicht so richtig reif vielleicht manchmal dafür sind, was eigentlich schon geht. Also eine soziale Reife, die manchmal fehlt. Und ich möchte den Menschen damit eigentlich gar nicht die Mündigkeit absprechen. Eher im Gegenteil, ich würde mir mehr Mündigkeit wünschen, dass wir damit umgehen. Also könnte sich jetzt auch über die Versprechen der Postmoderne, dass Technik uns irgendwie das Leben erleichtern soll, irgendwie noch unterhalten und streiten. Und ich hatte das Gefühl, als ich die ersten Male so ins Internet gehen konnte, dass das halt, das war vor 10, 15, 20 Jahren einfach auch noch anders aufgebaut und es gab auch viele Sachen einfach noch nicht. Also klar, es gab schon immer irgendwelche Forums und Boards, aber gerade zum Beispiel Social Media ist ja immer noch ein sehr junges Phänomen im Internet.
Ja, das Internet ist Neuland, auch für uns, aber ich fand es gerade ganz interessant, dass du die Geschichte des Internets angesprochen hast, weil es gibt diesen militärischen Hintergrund, es gab ja frühe Kritik auch vor dem Internet an der Anwendung von Computern für so Datenverarbeitungsprozesse, wo sich auch von Linken damals sich in den 60ern und 70ern schon sehr früh Kritik geregt hat und Leute auch sehr aktiv versucht haben, eine weitere Ausweitung dieser IT-Infrastruktur irgendwie zu bekämpfen. Ich finde teilweise auch aus Gründen, die man gut nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben im frühen Internet auch sehr spannende, sehr, sehr coole Phänomene. So, du hast jetzt gerade über Foren und das Usenet am Anfang und so gesprochen. Und ich glaube, diese ganze in Teilen linke oder zumindest fortschrittliche, unabhängige Hacker- und Hackerinnen-Szene, aus der dann sowas in Deutschland wie der Chaos Computer Club hervorgegangen ist, da sind super, super spannende, super wichtige Dinge irgendwie besprochen und diskutiert worden, die ja auch unser Verständnis, ein linkes Verständnis vielleicht vom Internet bis heute prägen. Was aber, glaube ich, ein Fehler war oder ein Fehler ist, mit Sicherheit ist Social Media. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe meinen Social Media Konsum massiv reduziert und finde das eigentlich auch richtig, habe aber dadurch auch teilweise einfach das Gefühl, abgeschnitten zu sein von bestimmten Diskursen und Entwicklungen und finde das eigentlich eine sehr negative und kritikwürdige Tendenz, dass ich irgendwie privatwirtschaftlich orientierte Plattformen nutzen muss, um mich auf dem Laufenden zu halten, selbst was politische Entwicklung angeht.
Da bin ich ganz bei dir. Also ich denke, diese Entwicklung, die du eben angesprochen hast, hat ja, also von der Vernetzung von Menschen, die Wissen miteinander geteilt haben, die über das Internet sich ausgetauscht haben und eigene Strukturen geschaffen haben, hat ja einen unglaublich emanzipatorischen Charakter, hat ja einen sehr libertären Charakter in Teilen auch von, ne, Wissensteilung und eben auch so klassisches Expertinnenwissen irgendwie aufbrechen, Skillsharing, ist ja bis heute auch in so Hacker-Kollektiven einfach, ja, ein Credo, ne? Und irgendwie auch die Gleichberechtigung dazu formen und den Zugang zu machen, Open-Source-Software zu teilen und weiterzuentwickeln. Das sind ja irgendwie alles total positive Aspekte. Und dann kommt irgendwie dieser ganze Corporate-Scheiß rein, dann kommt der ganze Kapitalismus-Müll und fängt halt an, Dinge zu verkommerzialisieren und zu monetarisieren, zu objektifizieren, you name it. Und der Peak davon ist Social Media. Also Plattformen, die irgendwann mal vielleicht noch als nette Bildteilungsplattformen angefangen haben. Also die Ursprünge von Instagram waren mal total sweet. Da war irgendwie so eine kleine kreative Kunstbubble, die sich irgendwie gegenseitig supportet hat. Und dann ist jetzt einfach jeder zweite Post nur noch Werbung. Also ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass dieses Internet wirklich noch irgendwie von Leuten selbst gemacht wird, so wie es früher vielleicht war. Und das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie klar Vorteil, dass es immer noch sehr viel Freifläche bietet, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es komplett besetzt und zersetzt von allem, was irgendwie keinen Spaß mehr macht.
Ja, Cory Doctorow hat, glaube ich, das Wort oder den Begriff Enshittification dafür geprägt. Und ich finde den sehr passend. Also es bezieht sich nicht nur aufs Internet, aber es bezieht sich in weiten Teilen auf so digitale Startups und Firmen. Also das Phänomen, dass du am Anfang einen, so wie du es gerade genannt hattest bei Instagram, einen wirklich irgendwie wünschenswerten Service bietest, vielleicht auch eine Nische füllst oder eine Lücke füllst, die tatsächlich da war, aber einfach wegen der kapitalistischen, ja, Marktgesetze, unter denen wir halt leben, sich das zwangsweise dahin entwickelt, dass die Plattformen auf der einen Seite immer unattraktiver und schwerer zu nutzen werden und auf der anderen Seite aber eben immer kommerzieller. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du Sport, also ob du so Sportfan bist und Sport guckst. Ich habe meine Zeit lang diesen DAZN-Service gehabt, genutzt, der in Deutschland mittlerweile ja der größte Sportanbieter vielleicht mit Sky zusammen ist. Da finde ich einfach, das hat am Anfang seine 7 oder 10 Euro oder 12 Euro gekostet. Ich glaube, mittlerweile sind es 30 oder sogar noch mehr für einen Account. Innerhalb von kürzester Zeit sind die Preise halt hochgegangen. Und am Anfang war das halt so, du konntest so verschiedene Sachen gucken, auch so ein bisschen andere Sportarten als das, was man hier im Fernsehen irgendwie empfängt. Und irgendwann, genau, war das einfach ein riesen Geldgrab, sodass ich mir das auch einfach nicht mehr leisten konnte. Und die Services sind aber währenddessen nicht besser geworden. Das Einzige, was passiert ist, sie hatten halt ein Monopol auf bestimmte Sachen und konnten sich leisten, diese Preise halt so anzuziehen. Und wenn du in Deutschland jetzt irgendwie regelmäßig Sport gucken willst, musst du irgendwie 100 Euro ausgeben, weil du 3 verschiedene Services brauchst. Und ich glaube, das ist was, also das Internet gepaart mit dem Kapitalismus ist eine gute Idee.
Nee, überhaupt nicht. Und ich sage auch, wie es ist, ne? Die einzig wahre Social-Media-Plattform war MySpace.
Ey, Shoutout an Tom from MySpace, einer meiner liebsten, also yes. Milliardäre braucht keiner, aber trotzdem, also wenn ihr einer werdet oder wenn ihr irgendwie in viel Geld kommt, macht's wie Tom von MySpace, verkauft euren Scheiß und verpisst euch und genießt halt den Rest des Lebens und creept nicht rum wie Elon Musk und versucht irgendwie Pimmelraumschiffe zu bauen. Also ja, der Typ hat vieles richtig gemacht.
Ja, und ich fand das so schön, weil das noch so ein bisschen den letzten Hauch des Wilden Westens das ist zu kolonial. Aber ne, eines wilden Internets irgendwie hatte, denn du konntest deinen Hintergrund irgendwie selbst einstellen. Es war wie so eine eigene kleine Website einfach. Und das Allerbeste war, dass du einfach selber Musik draufpacken konntest. Da war noch nichts mit Copyright und Urheberrechten und so weiter und so fort. Und ja, MusikerInnen sollen bezahlt werden, so soll es ja nicht sein, aber du kommst auf die Seite, auf die MySpace-Seite von einer anderen Person und es startet automatisch ein Song und das sagt so viel über die Person auch schon aus und das war einfach eine Personalisierung auf Social-Media-Ebene, die es heute einfach nicht mehr gibt. Und das war einfach herzlich.
Sorry, ja, nee, dafür sind die Seiten heute einfach nicht mehr ausgelegt, ne? Also du kriegst halt das fertige Produkt, das ist wie bei Apple, du kriegst ja das Produkt, du kannst nichts selber verändern, du kannst keinen, ne, in Apple-Rechner kannst du keinen neuen Arbeitsspeicher einbauen und halt auf dein Instagram-Profil kannst du auch nicht irgendwas drauf machen, was nicht in den Features von Instagram enthalten ist.
Genau, du kannst halt nur den Content selber in Anführungszeichen gestalten und selbst der wird ja mittlerweile massiv eingeschränkt, beschränkt, vorgegeben, Algorithmen haben irgendwie auch alles zerstört.
Hattest du eine MySpace-Seite?
Safe. Auf jeden
ich,
Fall.
Ich bin zu jung
kleiner,
dafür.
Als junger Emo-Boy. Ah, krass. Ja, nee, ich hatte natürlich so mit 15, 16 irgendwie so auch so Emo-Punk-Phase, hatten wir natürlich alle MySpace und haben uns da halt irgendwie immer die verrücktesten Bilder hin und her geschickt, die man dann so in Kacheln, wiederholenden Kacheln sich in den Hintergrund packen konnte. Und man hatte ja auch eine Pinnwand. Das heißt, man konnte sich ja auch immer Grüße hinterlassen. Konnte sich ja einfach selber einfach sagen, hey, war gerade hier, cooler neuer Song, liebe Grüße, XD, keine Ahnung, ich will das jetzt gar nicht so glorifizieren, so nostalgisch, aber es war wirklich irgendwie nett. Oha, ja, das Internet.
Ich finde es interessant, dass im Endeffekt die ganzen Kritikpunkte, die wir gerade hatten, bezogen sich fast alle auf so ja, eher kapitalistische Entwicklung oder Phänomene. Also ich glaube, es kann in einer nicht-kapitalistischen, einer postkapitalistischen Welt, kann es auf jeden Fall ein Internet geben, was eine sehr gute Idee ist und sein kann, weil dieses ganze, die ganze Demokratisierung von Wissen, das, was du eben angesprochen hast, das ist ja total super, ne? Also wie alt ist der Traum irgendwie von Menschen, eine Art Lexikon für alles zu schaffen? Und jetzt gibt es halt die Wikipedia. Also das finde ich, bei aller Kritik, die man an Wikipedia haben kann, ist es total super, dass es das gibt, so an sich. Und ich glaube, eine Wikipedia ohne Kapitalismus und sonstigen Ungenuss wäre ziemlich, ziemlich cool.
Ja, safe. Ja, aber die Zeit ist um. Und ich habe aber gemerkt, das ist ein Thema, wo ich auf jeden Fall Lust hätte, auch noch mal mehr drüber zu quatschen. Vielleicht auch noch mit einer Person, die sich ein bisschen mehr damit auskennt vielleicht.
Ja, total gerne. Ja. Also wenn ihr coole Internet-Nerds seid und da richtig nice emanzipatorische Perspektiven drauf habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir hätten Bock, mal was dazu zu machen. Da stimme ich dir zu. So, ich schmeiß das nächste Thema rein.
Upsala, Entschuldigung.
Alles gut, ich hau den Zufallsgenerator an, schalte den Fluxkompensator yes. ein und es wird losgelegt. Das nächste Thema heißt, Buberts legal, haben wir den wichtigsten Kampf gewonnen.
Ja, wir müssen natürlich drüber reden, ne?
Ja, sorry, war mein Thema.
Das ist total in Ordnung. Also ich kann es ja sagen, ich kiff nicht mehr. Es interessiert mich irgendwie reichlich wenig irgendwie. Und du so?
Ja, zu meinem persönlichen Konsumverhalten möchte ich mich hier nicht äußern. Aber ja, ich finde, wir haben den wichtigsten Kampf gewonnen. Also Ganja muss legal sein, auch wenn man mich fragt. Ich habe gestern darüber nachgedacht, es gibt viele Songs, die irgendwie jetzt ihre Existenzberechtigung verloren haben. Es tut mir ein bisschen leid für die Musikerinnen und Musiker. Aber ich stelle mir es relativ lustig vor, wenn du jetzt irgendwie in 10 oder 15 Jahren irgendwie dich mit Musik auseinandersetzt und du hörst halt so den ganzen Hip-Hop aus den letzten 30 Jahren, auch aus Deutschland, und fragst dich die ganze Zeit, Digga, was ist mit diesen Leuten los? Also warum war Kiffen ein...
Warum meckern die die ganze Zeit? Oder warum glorifizieren sie das so auf so eine kriminelle Art und Weise? Was sind das denn für richtige Gangster? Wie die pushen das Gras von Amsterdam.
Ja, warum sollte man das machen? Ich habe doch hier irgendwie meinen Social Club und meine Pflanzen auf dem Balkon. Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich auf eine ganz komische Art und Weise, also es war mir lange extrem egal, ne, dieses ganze Thema, weil ich ja finde nicht, dass es ein besonders bedeutendes Ding irgendwie gesellschaftlich ist, aber ich glaube, das wird doch einiges an Auswirkungen haben, die man vielleicht auch in ein paar Jahren irgendwie erst spüren wird, und ich glaube, das eine ist halt, ich finde es einfach schon richtig krass, dass jetzt einfach Leute auch irgendwie ihre Verfahren eingestellt kriegen und teilweise auch irgendwie aus der Haft entlassen werden deswegen. Und das finde ich erstmal gut. Also ich finde, das ist tatsächlich, da ist mir dann der Zynismus unter so linken oder politischen Leuten auch manchmal ein bisschen zu krass, weil das macht schon einen Unterschied für gerade für prekär lebende Leute, die irgendwie halt für ihren Lebensunterhalt kleine Mengen Gras verkaufen mussten so und dafür Ärger gekriegt haben. Für die freut mich das, glaube ich, am meisten.
Ich finde den Aspekt auch eigentlich den politisch interessantesten, also die Dekriminalisierung oder Entkriminalisierung von irgendwie privatem Konsum und Besitz und die damit eigentlich auch einhergehende obsolete, ja, Kriminalisierung generell von halt Leuten und was es halt eben mit sich bringt an repressiven Maßnahmen. Ich fürchte nicht, dass Deutschland irgendwie jetzt auch noch Racial Profiling deswegen einstellen wird, aber es stellt es halt vor allen Dingen jetzt in Frage, ne? Und die Polizei wird andere Vorwände brauchen, um halt Leute abzufacken. Und das finde ich natürlich auch erstmal gut, dass da einfach das weggebrochen ist. Und ich will jetzt hier gar nicht so diesen Shoutout geben, aber das fordert ja selbst dieser Bund der Kriminalbeamten in Deutschland irgendwie schon seit Jahren. Und das ist immer so ein bisschen absurd, wenn die eigenen Behörden halt so sagen, nee, komm Leute, das bringt halt auch einfach strukturell nichts mehr. Ich finde das aber immer auch wichtig, ne? Also der Bund der Kriminalbeamten hat da natürlich auch ein anderes Interesse hinter, weil sie möchten, dass die Polizei mehr Ressourcen für andere Dinge hat. Ich möchte, dass die Polizei möglichst wenig Ressourcen hat, um Leute abzufacken. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass das vielleicht ein Anstoß ist, generell über Konsum, Rauschmittel und ja, und eben legal und illegal zu reden auch noch mehr, ne? Also nicht hier irgendwie, Marihuana ist verboten, weil es illegal ist, sondern ja, jetzt ist es legal, weil es legal ist.
Ja, ich glaube, diese ganze Polizeiressourcengeschichte, da könnte ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall noch ziemlich krasse Probleme irgendwie in Zukunft geben wird, weil ich mir gut vorstellen kann, dass halt da, wo die Sachen noch illegal sind, also die größeren Mengen, die Einfuhr, dass da verstärkt drauf geguckt wird. Also dass eben die Ressourcen, die von der in Anführungszeichen Bekämpfung der Straßendealer sozusagen, die da abgezogen wird, dann halt in ja die Verfolgung von anderen auch mit Cannabis irgendwie verbundenen Strukturen reinfließt und dass da vor allem auch weiter Racial Profiling halt massive Rolle spielen wird. Ne? Also ich glaube, da werden wir, dieses Thema ist quasi nicht durch und man muss ja auch wirklich sagen, diese Regelung ist alles andere als ausgereift oder irgendwas. Also die Kritik von Richtern und Polizisten daran, die das von rechts kritisieren, sehe ich nun wirklich nicht. Aber es gibt ja auch eine berechtigte Kritik von links daran, wie diese ganze Geschichte jetzt umgesetzt ist, wie wenig sicher das alles ist, wie krass die Spielräume irgendwie für Kriminalisierung in Teilen dann doch noch sind und so. Und was mich wirklich wundert, ist, dass der Staat irgendwie, zumindest so wie ich das wahrnehme, sich großen Teil der Steuergelder entgehen lässt, die man damit hätte gainen können. Und da frage ich mich schon ein bisschen, warum.
Ja, das habe ich auch noch überhaupt nicht gecheckt, denn das ist ja immer das Argument gewesen, gerade wenn man jetzt so in die Niederlande geschaut hat, ne, wie viel Milliarden Steuergelder, also ich glaube in den Niederlanden waren es irgendwie mal so um die 2 Milliarden Euro im Jahr an Steuergeldern. Das ist ja jetzt nicht nichts.
Genau.
Und das ist aber auch wieder natürlich auch gerade, ne, vielleicht aus einer linken Perspektive eine Kritik, so wo geht das Geld hin, wer profitiert halt auch davon oder wer wird vor allen Dingen jetzt, ne, wenn das dann irgendwann mal vielleicht ausgereifter ist, davon profitieren. Das ist ja generell, the war on drugs ist generell irgendwie eine Frage, da geht es halt um einfach richtig viel Geld und dazu gehört auch Cannabis. Und jetzt frage ich mich halt, ja, wer wird denn hier in diesem Land dann damit profitieren können? Und da brechen ja auf eine Art und Weise trotzdem auch Arbeitsplätze weg, so, ne? Und da frage ich mich halt schon, was das irgendwie machen wird, weil am Ende des Tages, die Leute, die halt irgendwie kaufen wollten, werden halt eh weiterkaufen und dann versucht man jetzt irgendwelche rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen. Also ich finde es immer, ja, es ist schwierig.
Ja, ich weiß halt gar nicht, ob da wirklich so viele Arbeitsplätze wegbrechen, weil die Distribution, also die Abgabe ist ja überhaupt nicht geregelt. Es gibt ja in Deutschland keine Coffeeshops oder ähnliches, also es gibt keine Ausgabestellen.
Das ist wie in Holland, ne? Du darfst es verkaufen, aber nicht anbauen.
Ja, aber es ist halt noch blöder als in Holland, weil du darfst es nicht mal verkaufen eigentlich. Also der Handel ist ja nicht legal, sondern es sind halt Abgaben in geringen Mengen irgendwie sind in Ordnung. Und dann halt diese Social Clubs, wenn die kommen, das dauert jetzt aber auch noch ein bisschen. Und auch das ist mit einigen Hürden versehen, dass ich schon davon ausgehen würde, dass weite Teile der Verkaufsinfrastruktur erstmal erhalten bleiben tatsächlich. Vor allem bis im ersten Jahr oder so, also bis sich das irgendwie dann eingependelt hat, glaube ich schon, dass da erstmal relativ wenig sich ändern wird. Der einzige Unterschied ist halt, dass die Bullen dich nicht wirklich dafür abfacken dürfen, wenn du halt das, was du dann irgendwann gekauft hast, halt auch konsumierst.
Voll. Und trotzdem möchte ich natürlich auch ein bisschen aus herrschaftskritischer Perspektive sagen, Ja, also finden wir denn auch vielleicht, also warum konsumieren Menschen und finden Leute wirklich dann auch ihre Antworten da drin, ob es legal oder illegal ist, ist dann nämlich egal. Und ich muss da an eine alte Genossin denken, die mal meinte, Kiffer sind das Sand im Getriebe der Revolution. Das ist jetzt auch irgendwie mittlerweile, also soll gar nicht so ein krasser Diss in dem Sinne sein, aber ich finde es halt schon auch problematisch irgendwie, wenn Leute zu kiffen so zu ihrem Lifestyle machen. Das sind Leute, mit denen man nichts anfangen kann. Und ich finde es halt schade. Also ich meine, das jetzige Leben nüchtern zu ertragen, ist nicht leicht. Und Tarek KZ sagte, das neue Leben lässt sich nüchtern ertragen. Wenn du was rauchen willst, geh dir was pflücken im Garten. Ich finde, es gibt ein Recht auf Rausch, no doubt so. Aber ich möchte das auch durchaus in Frage stellen. Also irgendwie, wir leben jetzt eben nicht in einer befreiten Gesellschaft, nur weil Bubatz legal ist.
Ja, ich glaube, das ist das, was mich daran auch nervt, ne? Also der an dem Diskurs. Dass dann so getan wird, als wäre das jetzt irgendwie das große Ding. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, so richtig habe ich das auch nicht mitbekommen. Also von so ein paar Leuten, klar. Aber ich glaube, dass ja, Gras und Politik schon in Deutschland auch schon mal enger verbunden waren miteinander, sag ich mal. Dass vielen Leuten, ich würde nicht sagen, Kiffer sind das Sand im Getriebe der Revolution, aber ich ahne auf jeden Fall genau, was du meinst mit diesem, der, wenn du halt, also wenn du Konsum zu deinem Lifestyle machst, dann das bockt einfach nicht. So, und das in Teilen schließt es auch tatsächlich aus, dass du dich noch großartig mit anderen Sachen irgendwie auseinandersetzen kannst. Und das ist einfach Kacke. Und auf der anderen Seite gibt es Gründe, warum Leute konsumieren. Und ich glaube, die Legalisierung, vielleicht als mein Abschlussding, ich glaube, die Legalisierung ermöglicht vielleicht ein offeneres Reden darüber, was diese Gründe sind und was irgendwie die gesellschaftliche Bedeutung von Drogenkonsum und Rausch ist. Und das fände ich erstmal, das finde ich ist ein Schritt, der irgendwie überfällig war. Ich will jetzt auch niemandem dafür so richtig Hype oder Lob geben, weil ich finde, das ist einfach eine überfällige Entscheidung. Das ist jetzt nicht krass, dass die Ampel das entschieden hat. Das ist einfach, müsste eine Selbstverständlichkeit sein.
Ja, voll. Ne? Auch weil wir vorhin meinten, auch der Staat könnte ja auch ein ernsthaftes Interesse, sogar rein monetär einfach, ne? Die können halt einen Haufen Kohle auch damit machen und sich halt irgendwie viel anderen Ärger irgendwie sparen. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich finde auch, also diese Debatten, die wünsche ich mir auch mehr. Also ich weiß noch, ich habe letztes Jahr auf einer Messe einen Workshop auch besucht, wo es um Konsumverhalten ging innerhalb eine herrschaftskritische Perspektive auf Drogenkonsum. Und ich denke, das sind Debatten, die wir auch weiterhin trotzdem führen sollten. Gerade vielleicht auch aus einer staatlich kritischen Haltung heraus oder dem kritischen Staat, kritischen Haltung dem Staat gegenüber. Zu sagen, ja, also wir sollten auch nicht nur darauf hoffen, dass irgendwie die Gnade des Staates uns irgendwie jetzt irgendwie alles legal macht und wir dann irgendwie ein chilligeres Leben führen. Da muss man manchmal auch was für tun.
Die Zeit ist rum, habe ich gehört.
Wir machen einfach weiter.
So, Leute, der Zufallsgenerator, er hat Bock gedrückt werden. Los geht's. So, die nächste Frage lautet, und es ist wieder eine von mir, Fantasy oder Science Fiction?
Geil.
Wir machen eine Mini-Mini-Kulturzeit hier.
Beides, gleichzeitig.
Du sagst beides gleichzeitig?
Ja, Ritter im Weltraum. So, da habe ich Bock drauf.
Oder Aliens im Mittelalter.
Aliens im Mittelalter, auch nicht schlecht.
Gibt es für dich so einen ganz klaren Unterschied zwischen Fantasy und Science Fiction als Genres?
Ja, es gibt ja so einen technischen Unterschied, ne? Also Science Fiction hat ja eher auch immer so einen technischen Aspekt, da geht es auch viel um Maschinen, ja, das muss nicht zwangsläufig im Weltraum spielen, ist aber, glaube ich, krass damit verknüpft, aber es geht halt vor allen Dingen irgendwie um eine technologisierte Gesellschaft oft, während im Fantasy ist ja auch, oft klassischerweise. Also ich glaube, die Leute verbinden sehr schnell irgendwie so Mittelalter mit Fantasy, aber Fantasy kann ganz vieles bedeuten und geht eher in so, ja, irrationale Erklärungen rein und gönnt sich halt auch Fantasie eben und malt sich Dinge anders aus, während Science Fiction eher versucht, Dinge, die existieren, logisch auf einer technischen Ebene vorzudenken.
Ja, bei mir fällt die Wahl ganz klar aus Science Fiction. Also ich habe auch viel Fantasy-Bücher gelesen, auch Filme geguckt. Also Herr der Ringe und so finde ich auch alles irgendwie super und interessant. Aber ich finde, oder ich würde schon sagen, Science Fiction ist auf eine Art so ein bisschen der reaktionäre Cousin. Nee, Fantasy ist auf eine Art der reaktionäre Cousin von Science Fiction. weil das, du hast es gerade gesagt, ne, die irrationalen Erklärmuster und so, das ist, muss nicht immer so sein. Also es gibt auch gute Fantasy mit irgendwie spannenden gesellschaftlichen, ja, Perspektiven oder die auch einfach super geschrieben sind. Super, super Fantasy-Bücher. Aber es ist eben dann auch doch oft rückwärtsgewandt, an Märchen orientiert und hat, ich glaube, es gibt schlechte Science-Fiction und schlechte Fantasy, beides. Aber ich würde sagen, von der grundsätzlichen Perspektive her, finde ich, tendiert die Fantasy dann doch eher zur Rechtfertigung von reaktionären, auch oft feudalen Gesellschaftsstrukturen.
Ja, und der Glorifizierung dessen, ne?
Total. Also genau, es glorifiziert irgendwie Könige, Prinzessinnen, Bauern, Ausbeutung, was auch immer. Und teilweise tut es das, teilweise setzt es sich natürlich auch kritisch damit auseinander. Aber dann muss man auch natürlich immer die Frage stellen, ist es dann noch Fantasy? Also die Genregrenzen verschwimmen dann irgendwann auch, während Science Fiction den dystopischen, aber vor allem auch den utopischen Charakter hat. Und das finde ich einfach super, super interessant.
Auf jeden. Also ich würde da auch eher zu Science Fiction, früher vielleicht eher zu Fantasy. Als kleiner Metal-Nerd, der ich mal war, war ich eher bei Fantasy, aber mittlerweile würde ich mich auch eher bei Science-Fiction verorten. Hast du da so einen Film gerade mal, den du auf jeden Fall, oder eine Serie, wo du sagst, hey, das ist für mich gerade einfach ein Highlight oder generell einfach eins meiner Lieblingsdinger?
Ja, also bei Science-Fiction, du siehst es wahrscheinlich kommen, auch ich bin vom Dune-Hype erfasst worden und Shoutout an die Schattenbibliotheken, konnte mir den ersten Teil umsonst klären als Buch, also nachdem ich die Filme geguckt hatte. Hatte vorher mit dem Dune-Universum, mit Frank Herbert generell gar nichts zu tun, wusste, dass es das gibt, stand immer auf der Leseliste. Und jetzt bin ich into it und finde da tatsächlich vor allem spannend die Perspektive, dass es eine Welt geben kann, die natürlich da auch feudal ist und so, also das ist jetzt eigentlich ein Gegenargument zu dem, was ich vorhin meinte, aber egal, dass es eine Welt geben kann, in der die technische Entwicklung sich anders vollzogen hat, als wir sie im Moment quasi voraussehen oder so. Also in dem technischer Fortschritt, im Sinne zum Beispiel, wie wir es vorhin beim Internetthema hatten, nicht als, nicht als alternativlos dargestellt wird, sondern die Menschheit hat sich irgendwann dagegen entschieden, KI und Computer im größeren Stil oder überhaupt zu benutzen. Dadurch ist die Welt nicht unbedingt besser, aber sie ist anders. Und ich glaube, das ist im Moment einfach was uns, eine Perspektive, die uns irgendwie helfen kann in so Zeiten, in denen technischer Fortschritt als alternativlos und vor allem technischer Fortschritt im kapitalistischen Sinne als so einfach gegebener Fakt, also auch als überhaupt nicht diskutierbar irgendwie uns vorgesetzt wird.
Da gehe ich mit. Also ich bin auch gehypt und mochte auch da, also wenn ich eben Ritter im Weltraum meinte, finde ich zum Beispiel den Aspekt des Kämpfens in Dune eben auch so spannend, dass halt ein gewisser technischer Fortschritt dafür sorgt, dass man wieder zurück zum Schwert geht. Das ist extrem cool auf eine Art und Weise. Aber ich finde auch eigentlich diese gesellschaftlichen Aspekte daran viel spannender noch, also ohne jetzt hier nur auf die brutale Action und das Abschlachten zu gehen. Ich glaube, bei mir, für mich ein Evergreen ist Alien. Es ist natürlich eher so ein Space-Horror-Ding auch, aber es vermischt eben Science-Fiction mit irgendwie so Horror-Elementen, aber es ist ja eine unglaubliche Gesellschaftskritik. Es geht um so viel in diesen Alien-Filmen, was nämlich diese ganze Firma, die hinter diesen Projekten die Menschen ins Weltall schickt und durch den Weltraum schickt, steht. Das geht manchmal so ein bisschen unter, wenn es halt um dieses große Monster, das absolute Killer-Beast des Alien geht. Aber beim zweiten und dritten Mal gucken von diesem Film oder auch dieser Reihe, da gibt es nicht nur gute Filme von, da sind auch manche sehr trashig auf jeden, aber gerade die ersten sind auch filmisch und ja, einfach Meisterwerke. Und das mag ich nämlich auch daran, dass es da nämlich auch eine ganz klare Gesellschaftskritik gibt, wo man nämlich nicht nur einfach irgendein eigenes Genre erfunden hat, sondern eben auch, ja, trotzdem Bezug auch auf das Hier und Jetzt nimmt.
Ja, ich glaube, das kann Science Fiction eben sehr gut. Ich habe The Expanse, die Bücher leider nicht gelesen, aber ich habe die Serie geguckt und fand es auch, habe mich da auch oft irgendwie in so auf der Ebene wiedergefunden, wie das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also du nimmst ein Problem aus der Gegenwart, rechnest es quasi so ein bisschen weiter in die Zukunft, also skalierst das irgendwie, wie es sich entwickeln könnte. Und auf der einen Seite kannst du eine Warnung aussprechen, glaube ich. Also ich glaube, Alien ist ja genau das Beispiel dafür, ne? Sie werden halt irgendwie, ja, nicht gezwungen, aber quasi der Repräsentant dieser Firma pusht sie dann ja quasi dazu, da dieses Risiko einzugehen, durch das das Alien am Ende auf dem Schiff landet. Und genau, du kannst diese Warnung aussprechen davor, wie sich zum Beispiel kapitalistische Mechanismen weiterentwickeln könnten und weshalb es dann eben auch gut wäre, sie vielleicht vorher schon mal zu stoppen. Und auf der anderen Seite kannst du, wie ich eben auch meinte, halt diese positive oder die alternative Entwicklungslinie aufmachen, in der dann ja auch nicht alles gut sein muss, ne? Also du kannst ja einen Zukunftsroman schreiben, der in der die Gesellschaft genauso widersprüchlich ist wie unsere, aber in der es eben andere Entwicklungen gab oder andere Sachen möglich sind. Also ich habe gefragt, Fantasy oder Science Fiction, jetzt reden wir die ganze Zeit nur über Science Fiction. Ich würde sagen, unsere Tendenz ist klar geworden, wobei ich auch für mich sagen muss, ich habe auch viel Fantasy gelesen und finde, es hat irgendwo auch eine Daseinsberechtigung, so ein bisschen wie Märchen das natürlich auch haben. Aber ich würde mir jetzt mal ganz, ganz blöd pauschal sagen, es gibt vielleicht mehr schlechte Fantasy als schlechte Science Fiction.
Aber Drachen sind schon cool auch.
Drachen sind schon cool, aber wobei ich finde, wenn man sich Fantasy anguckt, dann finde ich, sind Drachen halt, die sind irgendwie so generisch. Also dann kann man sich doch irgendwie auch was Geileres ausdenken, oder? Wenn du die Möglichkeit hast, alles zu erschaffen.
Ist Pan's Labyrinth Fantasy?
Das ist eine gute Frage.
Weil ich glaube, der ist nämlich, um Preise zu gewinnen, unter anderem auch in der Kategorie Fantasy angetreten. Weil das ist ja so ein Mischding. Weil da gibt es Fantasy-Aspekte drin, weil es wirklich einer Fantasie ja entspringt. Es ist ja ein Gedankenspiel. Und da würde ich zum Beispiel sagen, an einem Beispiel wie Pan's Labyrinth, also guck den besser nicht alleine. Der ist auch heftig, der Film. Es geht auch um Faschismus.
Und aus irgendeinem Grund ist der ab 12 freigegeben.
Was?
Ich habe den, glaube ich, mit 13 oder so mit meiner Mutter im Kino gesehen. Und ja, also ich bin von mehreren Szenen aus diesem Film bis heute so ein bisschen traumatisiert.
Nee, das kannst du nicht machen. Also sorry, wirklich nicht. Also ab 16 würde ich sagen. Aber das ist wirklich so fies an ein paar Stellen. Aber ich finde den
da,
Film
da,
wirklich...
Da spricht sich der Anarchist dann für die Beschränkung aus, ne?
Ja, auf eine Art und Weise schon. Also, weil ich meine, da werden heftige Themen verhandelt. Und ich finde, da gibt es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, vielleicht auch jüngere Menschen noch ein bisschen vor zu schützen. Nee, alles gut. Ich finde aber wirklich, an dem Film sieht man ganz gut, wie du Fantasy-Elemente mit Fantasy-Elementen auch ganz schön krasse Themen auch verhandeln kannst. Aber wir befinden uns eben auch nicht in irgendeinem feudalen System, wo man irgendeinem König hinterherrennt, sondern es geht ganz klar um Faschismus in Italien.
Spanien.
Und seine Spanien, Entschuldigung, danke. In Spanien und seine Auswirkungen und um ganz viele zwischenmenschliche Sachen dort, die da passieren. Ja, und dann natürlich auch noch, also ich meine, der Film hat, glaube ich, Oscar für bestes Kostümbild und so bekommen. Zu Recht, also gestalterisch auch einfach ein krasses Ding.
Ja, Pan's Labyrinth, so ein bisschen vielleicht die Ehrenrettung hier. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, also genau wie du meintest, auch aus so historischer Sicht. Und ich finde, der schafft das, was mich dann eher auch interessiert an so fantastischem Erzählen, nämlich Mythen aufzugreifen und quasi dadurch, dass ich mir eine Fantasie, einen Mythos erschaffe, etwas zu visualisieren, was eigentlich in mir selber vorgeht, ne? Also Sachen, die interne Prozesse sind oder auch gesellschaftliche, eher banale Prozesse, halt einmal so eindrücklich zu visualisieren, irgendeine geile Metapher dafür zu finden und dann irgendwie, ja, diskutierbar oder verhandelbar dadurch auch zu machen. Und ich finde, das macht der Film richtig gut.
Ja, das hat Spaß gemacht. Da machen wir bestimmt auch nochmal eine Kulturzeit zu oder so.
Gerade zu Science Fiction hätte ich da richtig Bock drauf.
Okay, kurz durchatmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, was wir hier gerade machen. Ich finde es super. Ich mag das, dieses von Themen zu Themen springen und auch nicht so lange darüber nachdenken zu müssen, was ich eigentlich sagen möchte. Das ist gut, das tut gut, glaube ich, auch mal.
Ja, aber auch nicht so lange nachdenken zu können. Also ich merke jetzt schon über so ein paar Sachen, fuck, da hätte ich gerne noch was anderes eingebracht, aber zählt nicht, gilt nicht, der Modus für heute ist klar.
Und wir machen weiter.
Timo, ich schmeiß den Generator an, dreh den Dynamo. Das nächste Thema heißt Sport und Politik.
Okay.
Ganz allgemein.
Das hast du auch ausgewählt.
Das habe ich ausgewählt. Ich kann ja mal einen Anfang machen. Also, bist du der Meinung, dass sich Sport und Politik, dass da irgendeine feste Verbindung oder irgendeine tiefere Verbindung quasi dazwischen bestehen sollte. Was ich damit meine, ist nicht unbedingt jetzt, was macht die FIFA oder die UEFA oder sowas. Also das war nicht mein Gedanke, sondern eher in der politischen Praxis, in der politischen Arbeit, in der Organisierung, aber auch im ganz individuellen Aktivistinnenleben sozusagen. Spielt Sport für dich da eine Rolle? Ist das irgendwie miteinander verknüpft? Sollte man das miteinander verknüpfen? Und wenn ja, wie?
Also ja, würde ich erstmal direkt vorweg sagen, für mich spielt es eine Rolle. Ich habe noch einen ganz anderen Gedanken gerade dazu gehabt, den haue ich einmal kurz raus, und zwar die Olympischen Spiele und viele andere große Sportwettbewerbe sind ja mittlerweile mehr als eben nur Sportevents. Das sind politische Events, vor allem wenn man sich anschaut, dass die Athletinnen und Athleten, die dort antreten, mittlerweile zu 70-80% aus den jeweiligen Armeen und militärischen Strukturen der jeweiligen Länder kommen. Und ich habe schon vor Jahren auch schon Artikel darüber gelesen, die das auch kritisieren und sagen, naja, im Endeffekt findet hier auch ein Kräftemessen statt, um zu gucken, wer hat halt die stärksten Leute. Darüber hinaus gibt es ja auch noch explizit militärische Übungen und Trainings, wo auch irgendwie Truppen zusammenkommen aus verschiedenen Ländern, um sich aber auch zu messen, also irgendwelche Special Forces, die irgendwie Trainings mit und gegeneinander machen und so weiter und so fort. Also dieser sportliche Wettkampf auf der politischen Ebene, der ist absolut da, jetzt auf der weltpolitischen Ebene. Und das wird mir oft nämlich bei so Sportevents einfach nicht kritisch genug benannt auch. Also wie zum Beispiel auch in Deutschland die Bundeswehr, leider einer der wenigen Förderer für zum Beispiel Boxevents oder für Nachwuchstalente und so weiter ist. Und das halte ich für sehr problematisch, denn, und jetzt schlage ich die Brücke zurück, gemeinsam sich körperlich zu ertüchtigen, ist erstmal was total Schönes und kann im besten Fall eine Gemeinschaft stärken. Und deswegen finde ich es sehr interessant für die politische Arbeit. Ich persönlich habe irgendwie auf dem Dorf eher erstmal negative Erfahrungen gemacht mit so Teamsport und irgendwie Fußball und Ausschlussverfahren und Mobbing und gegeneinander und bin dann irgendwie durch Skaten eher in so Sportarten gelandet und Mountainbiken, wo ich irgendwie nur gegen mich selbst gefahren bin und wo ich aber dafür gefeiert wurde, was ich mache, auf meinem Level. Und würde mir das auf jeden Fall auch nochmal mehr als Aspekt in der politischen Bewegung wünschen, dass wir wieder auch den gemeinschaftlichen Aspekt an Sport finden, ja.
Ja, vielleicht kurz zum Thema Wettkampf. Es gab ja durchaus mal die Tendenz in der Arbeitersportbewegung in den 20ern, auch schon vorher, dass Leute Wettkämpfe ohne Sieger veranstaltet haben, weil sie eben, oder dann ist es kein Wettkampf, sondern ein Sporttreffen sozusagen ohne Sieger, weil man in der Arbeiterbewegung in Teilen der Meinung war, das sei einfach nur ein Wiederholen des kapitalistischen Konkurrenzkampfes, des bürgerlichen Konkurrenzdenkens auf anderer Ebene. Was ich einen interessanten Gedanken finde, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das hat aber auch nicht funktioniert. Also auch die Sportler und Sportlerinnen selber hatten auch da irgendwie wieder das Interesse, diesen Wettkampf zu führen. Und ich würde sagen, ob jetzt Wettkampf oder nicht, ist mir, glaube ich, an erster Stelle gar nicht so wichtig, sondern was ich generell sagen würde, ist, ich finde, Sport und Politik sind extrem eng miteinander verbunden oder können das sein. Sie müssen es nicht sein. Man kann eine super politische Bewegung aufbauen, ohne dass gemeinsamer Sport da drin eine Rolle spielt. Aber ich glaube, zu den Grundbedürfnissen menschlicher Existenz gehört halt irgendwie neben Schlafen, Essen, soziale Beziehung, Liebe und irgendwie solchen Geschichten halt auch Bewegung. Und ich glaube, also sich zu bewegen, gerade in einer Gesellschaft wie unserer, in der die meisten Leute sich entweder viel zu einseitig oder viel zu wenig bewegen, einfach aufgrund unserer Lebensbedingungen, das ist jetzt kein moralischer Angriff, ist das einfach notwendig. Und ich bin ziemlich, ziemlich fest davon überzeugt, dass politische Bewegungen und Gruppen, Parteien, wie auch immer man das nennen will, an einem nicht allzu späten Zeitpunkt damit anfangen sollten, irgendeine Form von Bewegungsangebot anzubieten, um einfach auch Leute, ja, an sich zu binden. Und ich meine, das macht Spaß, man lernt sich kennen. Und es gibt ja auch.
Ist gut für die Gesundheit.
Ist gut für die Gesundheit. Ist auch, genau, das meine ich, ne? Es ist auch gut für einen selber so, wenn man es nicht übertreibt oder irgendwie da nicht, sich nicht einseitig belastet. Und ich glaube schon, dass wir das brauchen.
Ja, ich finde immer so ein bisschen schwierig, weil genau aus so einer Konkurrenzgesellschaft und so einer Leistungs- und Selbstoptimierungsgesellschaft heraus ist es schwierig, das finde ich eben von diesem Wettkampf und dieser Selbstoptimierung auch zu lösen. Denn wir sind nun mal alle unterschiedlich beschaffen mit unseren Körpern und wir haben unterschiedliche Geschicke und Talente und Kräfte. Und ich finde, das ist oft sehr schwer, dann irgendwie in Einklang zu bringen, nämlich zu berücksichtigen, dass eben auch alle teilhaben können. Deswegen sind es ja so Mannschaftssportarten, teilweise auch, finde ich, sehr schwierig, weil sie sehr exkludierend sein können. Ne, wenn du nicht schnell genug rennen kannst, kannst du halt nicht als Stürmer beim Fußball arbeiten, also dich betätigen quasi. Es sei denn, man nimmt halt vielleicht so einen, ja, diesen Anspruch irgendwie auch raus aus dem Sport. Aber das finde ich halt, das sehe ich halt leider nicht so richtig. Deswegen, ich meine, gut, es gibt Wandergruppen, es gibt Yoga-Gruppen, ne? Es gibt irgendwie Leute, die gehen boxen, es gehen Leute, die spielen von mir aus Hockey, keine Ahnung. Also es gibt ja auch wirklich sehr viele Sportarten. Ich finde es auch schön, wie sie so Subkulturen ja auch eigene Sportarten geschaffen haben. Ich muss gerade an Jugger denken aus der Gaming-Nerd-Szene und zwar im besten Sinne. Also ich feiere das ganz doll. Es gibt hier ein Jugger-Team bei mir um die Ecke im Park, die manchmal trainieren und sehe, wie viel Spaß die haben und denke mir so, ja genau, und da können halt auch, da geht es so ein bisschen in so anarchistische Pädagogik oder auch so marxistische Tendenzen von jede nach ihren Bedürfnissen, jede nach ihren Talenten irgendwie auch rein. Und das finde ich cool, wenn das zusammenkommt. Und da finde ich auch einen absoluten politischen Mehrwert drin, der nämlich das Individuum im Kollektiv aufnimmt. Ja, also wo ich als Individuum im Kollektiv existieren kann und zwar ohne einen Druck zu verspüren, dass ich vielleicht nicht genug bin.
Das finde ich einen schönen Punkt. Ich glaube, die Konkurrenz untereinander, das kennen viele Menschen vom Sport gerade, also entweder von Teamsport oder von, ja, es gibt ja auch viel Einzelsport, den du trotzdem im Team machst, ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Kampfsport machst, dann trainierst du ja auch mit anderen Leuten zusammen, auch wenn deine Kämpfe dann vielleicht einzeln stattfinden. Und dass es da natürlich irgendwie Missgunst, Konkurrenzdenken, ja, das Unwohlsein mit dem eigenen Körper, aber irgendwie vielleicht auch dann das Unwohlsein, bei anderen Leuten Sachen irgendwie kritisieren zu wollen oder nicht zu können und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele problematische Tendenzen, aber ich finde manchmal, und das ist jetzt vielleicht Hot Take, das könnt ihr anders sehen, aber ich finde manchmal wird die Bedeutung von Sport von Linken unterschätzt. Und teilweise auch werden Sachen kritisiert, die ich nicht unbedingt kritisierenswürdig finde oder die jetzt nicht mein erster Kritikpunkt vielleicht wäre. Genau, was ich damit meine, ist einfach, Sport muss nicht nur Konkurrenz und Kräftemessen sein. Sport ist für viele Leute auch Selbstermächtigung und kann einfach und sollte meiner Meinung nach auch politisch genutzt werden. Und nur weil Rechte das auch machen, heißt es nicht, dass es irgendwie ein rechtes Phänomen ist, sich über Sport zu messen. Sicherlich gibt es Tendenzen, ne, mit so Körperbild und rechte Vorstellung von dem perfekten Körper oder reaktionäre Vorstellung von dem perfekten Körper, gerade auch von Männerkörpern und so, die man kritisieren kann und muss. Aber ich finde, sich gegenseitig dazu zu motivieren, irgendwie Sport zu machen und damit sowohl was für die körperliche als bei vielen Leuten ja auch für die geistige Gesundheit irgendwie ein bisschen für sich selber was zu tun, finde ich jetzt nicht großartig problematisch, muss ich sagen.
Nee, im Gegenteil. Also da würde ich auch sofort mitgehen. Gerade jetzt irgendwie, ne, irgendwie aus einer persönlichen Perspektive heraus, so wie du schon sagst, Sport ist mit das beste Mittel auch gegen Depressionen und gegen Depressionen in einem Kapitalismus, der uns krank macht. Und sich da irgendwie im Kollektiv miteinander zu betätigen, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein revolutionärer Akt ist, aber das ist etwas, wo Gemeinschaft, gegenseitige Hilfe und Solidarität ja auch praktisch ist und wird. Und ja, und es ist ja auch regelmäßiger Termin, ne, im besten Fall. Also dieses regelmäßige Zusammenkommen an sportlichen Aktivitäten. Und wir wissen alle, die sich, ne, ob du mal irgendwie gerannt bist oder Sachen gemacht hast, das fühlt sich halt auch gut an. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwie mit einer netten Gruppe zusammen ist. Und genau, das kann ja zum Beispiel trotzdem auch, das muss ja nicht immer ein Teamsport sein. Du kannst auch skaten gehen, ne, irgendwie. Und dann bist du zwar in einer Gruppe und jede Person macht irgendwie was für sich selber. Das mochte ich zum Beispiel immer an solchen Sportarten, wo dann immer ganz viel auch gefeiert wurde, dass alle Leute auf ihrem eigenen Level was schaffen. Und da denke ich, es steckt ganz viel, ja, auch politische Kraft drin, Leute zu binden, aber eben auch zu motivieren und, ja, Gemeinschaft zu formen. Und das ist ja das, was wir auch brauchen in der politischen Bewegung.
Ja, mit Sicherheit. Und da aber gleichzeitig dann auch Selbstbewusstsein, Selbstermächtigung und so weiter zu ermöglichen, ne? Also das, was du gerade meintest, wenn ich halt Props für das kriege, was ich auf meinem Level mache, dann hilft mir das vielleicht auch irgendwie in anderen Aspekten und auch in anderen Aspekten der politischen Arbeit. Natürlich sollte man immer aufpassen, dass man die sportliche Betätigung auch im politischen Rahmen nicht zur Eingangsvoraussetzung macht, ne? Also ich glaube, da kann man halt super viel so Normen setzen, die dann kaum jemand erfüllen kann und dann wird das alles wieder irgendwie gleich ganz hässlich. Aber der positive emanzipatorische Blick irgendwie auf Sport, der lässt sich meiner Meinung nach gut mit Politik verbinden und das wäre, glaube ich, auch ein bisschen mein Appell. Also wenn ihr politische Arbeit macht und Leute irgendwie organisieren und aktivieren wollt, dann überlegt doch, ob ihr irgendwie auch ein Sportangebot mit anbieten könnt.
Ja.
Die Zeit ist rum.
Machen wir noch einen? Die Zeit ist rum. Einen machen wir noch, ne?
So, dann drehen wir hier den Generator und wählen das letzte Thema für heute. Und das letzte Thema, und das passt zu Science Fiction, Terraforming Mars.
Yes, Terraforming Mars, das habe ich mit reingeschmissen, weil ich bei YouTube so ein paar Videos reingespielt bekommen habe, wo sich WissenschaftlerInnen, angeführt von Neil deGrasse Tyson, darüber aufregen, dass jetzt irgendwie alle Welt davon redet, ja geil, wir können irgendwie Mars zu einem erdähnlichen Planeten machen. Und alle aber eben zu Recht argumentieren, also alle vernünftigen WissenschaftlerInnen da draußen sagen, ey Leute, seid ihr irgendwie bekloppt geworden, wenn ihr irgendwie, wenn wir die technischen Möglichkeiten haben, einen Planeten wie Mars zur Erde zu machen, dann haben wir auch die Möglichkeit, unseren Planeten Erde auch zu reparieren und wieder belebbarer und irgendwie, ja, lebhafter zu machen, wo wir doch gerade dabei sind, irgendwie den ganzen Laden hier vor die Wand zu fahren.
Ja, ich habe da zwei Gedanken zu. Ich glaube, der erste Gedanke wäre ein ähnlicher wie der, den du gerade hattest, wenn wir die Ressourcen haben, beziehungsweise wenn wir uns dafür entscheiden müssen, wofür wir Ressourcen aufwenden, warum dann darauf? Und da würde ich sagen, naja, wir haben natürlich nicht die Entscheidung, sondern die Entscheidungsgewalt darüber haben halt ein paar Reiche und ein paar Regierungen, irgendwie, wenn es hochkommt, aber über gerade über so Kohle, also gerade über die Aspekte, die halt irgendwie mit Finanzen dazu tun haben, haben natürlich vor allem irgendwie die Superreichen die Möglichkeit zu verfügen. Und ich glaube, Elon Musk ist der größte Verfechter irgendwie dieser ganzen Terraforming und ja, letztlich, wir kolonisieren jetzt auch noch das Weltall-Bewegung. Und ich glaube einfach, da kommen wir mit, also da ist das Argument mit, naja, lass doch erstmal die Erde machen, das interessiert die überhaupt nicht. Das ist gar nicht das, worum es für die geht, sondern worum es geht, ist natürlich neue Absatzmöglichkeiten zu schaffen und nicht unbedingt neue Absatzmärkte zu erschließen, weil auf dem Markt wohnt niemand. Also du kannst nicht den Markt in so einem imperialistischen Sinne erobern, um dir einen neuen Absatzmarkt zu erschließen.
Who knows?
Aber du kannst, who knows? Ja, das stimmt.
Nein, Quatsch.
Sorry. Nee, hast du ja recht. Wer weiß, wer da draußen noch wohnt und wem man irgendwie noch Sachen verkaufen kann. Aber du kannst natürlich, du gainst natürlich Rohstoffe, so, und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und gerade auf einer Erde, wo irgendwie die fossilen und endlichen Rohstoffe auch stärker zu Neige gehen, ist, also Terraforming ist sicherlich für viele Leute interessant, aber ich glaube, in erster Linie ist es interessant, das Weltall zu kapitalisieren, oder?
Es ist so ganz furchtbar. Das nimmt mir irgendwie diese positiv romantische Vorstellung irgendwie vom Universum und auch der Wissenschaft und der Aufklärung auch einfach so weg, weil ich mir denke, es geht darum, das Wunder des Lebens irgendwie weiter zu erforschen und zu verstehen, jetzt als aufklärerischer Mensch, der ich irgendwie auch einfach gerne bin. Und dann kommen diese Leute an und sind direkt so geil, 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 Geld. Also Elon Musk kriegt hiermit auch offiziell neben Christian Lindner den Schmock aufs Leben Award an unserer Wall of Shame. Ich finde es so furchtbar, diese Leute, wie sie es alles so an sich reißen, genau wie du es schon meintest. Und ich habe das Thema noch gewählt, weil ich halt merke, okay, davon ausgehend ist eben eigentlich eine ökologische Debatte ganz wichtig, wie du schon sagst. Also diese Leute schaffen es, also ein Bruchteil, also eine gefühlte Handvoll Leute schafft hier eine Debatte in großen Teilen der weltlichen Gesellschaft irgendwie an den Start zu bringen, die für den absoluten Großteil dieser Weltbevölkerung komplett irrelevant ist und immer auch sein wird und auch für kommende Generationen irrelevant sein wird. Während irgendwie diese Leute immer reicher werden und halt irgendwie jeden Scheiß machen. Wenn der das unbedingt will, ich denke auch so, Digi, setz dich in deine scheiß Pimmelrakete und flieg weg. Bitte, lass uns hier in Ruhe. Verpiss dich halt einfach auf dem Mars. Dann mach da halt dein Ding. Aber ich denke mir halt auch, ja, nee, ich würde gerne den Umkehrschluss aus diesen Debatten oder diesen Gedanken, die diese Leute äußern, ziehen und sagen, wir müssen darüber weiter reden, dass das hier in ein paar Jahren nicht mehr so gut aussieht für die kommenden Generationen und warum wir irgendwie eine Abschaffung des kapitalistischen Systems brauchen, aus Überlebensgründen zum Beispiel auch. Gar nicht irgendwie nur der Idealismus, sondern es geht ja auch ganz um praktische Sachen und diese Leute kommen mit irgendwelchen technischen Firlefanz-Sachen an und sagen, ja, wir können das aber, ja, toll.
Und ich glaube gerade das Thema, wir können das einfach, ist was, woran ich dabei jetzt als zweites gedacht hatte. Und da würde ich sagen, geht es gar nicht nur um diese Terraforming-Geschichte, sondern auch hier so um Peter Thiel und solche Leute, die irgendwie versuchen, unsterblich zu werden, indem sie sich irgendwie das Blut von ihren Söhnen spritzen oder was auch immer. Die halt im Endeffekt haben die Angst davor, dass ihr Leben aufhört, was ich als Mensch erstmal verstehen kann. Aber das Problem ist, und das finde ich eben auch bei dieser Mars-Geschichte, es ist überhaupt nicht klar, wofür es weitergehen soll. Also weder gibt es eine Rechtfertigung dafür, warum Peter Thiel jetzt 300 Jahre alt werden muss. Oder irgendwie diese ganzen anderen Freaks, die sich da halt irgendwie versuchen halt mit ihren Diäten und Bluttransfusionen halt ihre Milliarden da rein zu versenken, mit 45 noch so auszusehen wie mit 25. Und aber warum? Also es gibt ja überhaupt keine gesellschaftliche Vision, es gibt überhaupt keine Rechtfertigung sozusagen dafür, warum jetzt diese Leute irgendwie entweder in der Lage sein sollten, 300 Jahre alt zu werden oder halt den Mars in einen bewohnbaren Planeten umzuwandeln. Ich finde, wenn es ein gesellschaftliches Projekt und die technischen Mittel gäbe, mit denen man das machen könnte, hätte ich damit jetzt kein Problem. Dann wäre das für mich nichts anderes als irgendwie, ja, als, weiß ich nicht, ein Hausprojekt zu bauen, nur halt in größer. Aber wenn dein einziges Motiv entweder Ruhm für dich als Person und für das Nachleben oder halt Kapitalisierung unerschlossener Welten sozusagen ist, dann finde ich, gibt es dafür überhaupt keine Berechtigung.
Das ist einfach ein ganz widerlicher Narzissmus, der da drin steckt. Und ich dachte gerade auch noch, es ist ja auch eigentlich auch so ein Wegrennen. Ne? Du hast halt einfach, also du kannst es dir halt leisten, das ist halt leider so, dich dem Elend dieser Welt zu verschließen, obwohl du mit diesem Geld, was du besitzt, relativ viel dafür tun könntest, dass Dinge anders werden oder dass man irgendwie eben die Probleme, die hier herrschen und die auch ja nicht einfach, also wenn du Mars umformst, gehen die Ressourcenausbeutung und die menschlichen Tragödien ja hier trotzdem weiter. Und dieses Wegrennen auch davor, also auch diese Technokratie irgendwie da drin so ein bisschen zu sehen, irgendwie, was ja auch viele Liberale und im Teil auch so FDPler irgendwie, die immer dann davon reden, wir brauchen technische Innovationen. Das ist irgendwie so deren Hot Take auf alle Probleme. Und ich mir denke, also, weiß ich nicht, ein alter Bekannter hat mir mal so ein Video geschickt auch und war so, ja, guck mal hier, jetzt haben die irgendwie so neue Gewächshaussysteme für so Großstädte irgendwie entwickelt. Und ich meinte, ja, das ist irgendwie schön, das kann irgendwie Teil irgendwie von Lösungen in der Zukunft sein, wie wir irgendwie uns ernähren. Aber vielleicht könnten wir mal aufhören, die Hälfte der Lebensmittel, die produziert werden, einfach wegzuwerfen. Ne? Also sich einfach mit technischen Möglichkeiten und eben auch noch in so einem völlig narzisstisch größenwahnsinnigen Projekt wie auf den Mars zu gehen, sich einfach auch den realen Problemen, die hier existieren, jeden Tag zu verschränken und zu verweigern. Das finde ich so ignorant und widerlich einfach.
Da würde ich dir zustimmen und da finde ich, stellt sich ja genau wieder die Frage, ja, aber also wozu denn, warum denn, mit welchem Ziel? Ne? Also ob es jetzt Gewächshäuser oder der Mars sind, also was ist denn dein Projekt dahinter? Und wenn dein Projekt eben wirklich weiterhin nur Profit- und Ressourcenausbeutung ist.
Kennen wir schon, hatten wir schon, ja, war scheiße. Dann,
ja, und dann, genau, wie du meintest, also du wirst ja denselben Scheiß auf dem Mars dann irgendwie 500 Jahre später haben. Dann hast du da alles ausgebeutet und dann, also das ist ja kein, das ist halt Quatsch, damit löst du keine Probleme. Und da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, dieses Weglaufen ist eine schöne Metapher irgendwie an der Stelle. Das ist halt wie wenn du ja vor deinen eigenen Problemen wegläufst und halt denkst, du kannst sie lösen, indem du jetzt, weiß ich nicht.
Ja, in eine andere Stadt ziehst.
In eine andere Stadt ziehst zum Beispiel. Einige Sachen wirst du damit lösen können, aber die Grundprobleme, die dich umtreiben, wahrscheinlich nicht. So.
Nein, und das ist auch wieder das Ding. Es ist ja keine Frage von Moral, auf den Mars zu fliegen, wie du gerade vorhin auch schon meintest, sondern es ist eine Frage von technischem Können oder Nicht-Können und eben auch der Weigerung, gesellschaftliche Missstände irgendwie anzuerkennen und halt irgendwie, ja, es ist schlimm, dass diese Leute dieses Spielfeld haben, sich halt so narzisstisch auszuleben und es sollte einfach keine Milliardäre geben, die auf solche Ideen kommen, sondern wie du gerade sagtest, was für eine wunderbare Utopie das doch wäre, wenn das ein gesamtmenschliches Kollektivprojekt wäre. Also jetzt mal ganz krass gedacht, zu sagen so, ja, der Mensch wird anfangen, sich den Weltraum zu erschließen als menschliches Kollektiv eben und nicht, weil irgendein größenwahnsinniger, ekelhafter, menschenverachtender Fascho-Milliardär da irgendwie Bock drauf hat.
Also enden wir an dem Punkt mit den roten Planeten wieder zum roten Planeten machen.
Space-Kommunismus, yeah.
Mars für alle. Und ja, ich glaube,
da sind wir fast durch. Ich habe da noch eine Song-Empfehlung zu von King Gizzard and the Lizard Wizard. Die haben
der beste Bandname übrigens, also wirklich einer der besten, ja, Bandnamen.
Großartige Band und die haben einen schönen Song, der glaube ich einfach nur Living on Mars oder so heißt und da gibt es die Zeile Mars for the privileged, Earth for the poor. Und es gibt ja auch ähnliche, da sind wir wieder bei Science Fiction, Filme, die ja auch zum Beispiel da ein bisschen drauf anspielen, dass die Reichen in den Weltraum gehen und die Armen auf der Erde bleiben. Hier mit irgendeinem Film mit Matt Damon oder so, keine Ahnung.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich fand es relativ enttäuschend, aber die Prämisse war interessant. Ja, letzter Callback hier, nächste Links, zitiert sich selber. Wir haben die Comic-Folge damals gemacht und es gibt von Gerhard Seyfried einen tollen Comic dazu, was passt, wenn sich die Regierungen und Herrscher der Welt in den Weltraum schießen mit einer Raumstation und quasi den ganzen Pöbel, die Arbeiterklasse zurücklassen. Ist ein super Comic, kann man sich dazu auf jeden Fall gut geben.
Schön!
Jo.
Aber einiges besprochen. Es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auf jeden Fall auch. Vielen Dank dafür. Der Zufallsgenerator hat gut ausgespuckt, würde ich sagen. Und ja, ich meine, wenn es euch gefallen hat, ich finde das Format geil nach wie vor. Das könnte man gerne häufiger machen. Und ja, ich hatte gerade so ein bisschen die Idee, wenn wir mal wieder irgendwann Crossover mit anderen Leuten machen oder mal wieder Gäste haben, kann man sich ja auch überlegen, ob man so eine Karaoke mit vielleicht abgestimmten Themen oder sowas dazu macht. Das fände ich ein schönes Experiment.
Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade gedacht, mit einem Gast oder mehreren anderen Leuten wäre das bestimmt auch richtig lustig. Vor allen Dingen, wenn wir quasi ein paar Themen aufschreiben, die anderen nicht kennen und die so ein bisschen ins kalte Wasser reingeworfen werden, weil das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter.
Genau, so schaut's aus.
Ja, wir hoffen genau, dass ihr auch ein bisschen Spaß daran hattet. Wie Vince schon sagte, lasst es uns gerne wissen. Und es werden in Zukunft auch wieder Folgen jetzt natürlich kommen, die ein bisschen mehr vorbereitet sind, wo wir dauerhaft dann über ein Thema sprechen. Und ich merke auch gerade, ne, genau, Inspiration heute gab es ja trotzdem auch wieder genug. Es gibt genug, über das wir reden können, zum Glück.
Ja, es wird nicht langweilig, weder in der Welt noch hier für uns persönlich. Ich mache mal die Abmoderation. Wenn ihr das, was wir hier heute gemacht haben oder was wir sonst so machen, gut, interessant, schlecht, ausbaufähig, kritikwürdig oder ganz hervorragend findet, dann meldet uns das auf allen möglichen Kanälen. Die findet ihr alle, wenn ihr auf unsere Instagram-Seite geht, im Linktree. Da findet ihr die Mail, da findet ihr ja auch nochmal die Instagram-Seite selber und alles andere. Ihr könnt uns hören über Spotify, über Soundcloud und natürlich über alle möglichen Podcatcher und Podcast-Programme, die ja ein RSS-Feed haben. Und
inklusive YouTube und Apple Podcasts.
Inklusive YouTube und Apple Podcasts. YouTube ist jetzt wieder möglich. Es hat geklappt. Die letzten Folgen sind ja wieder hochgeladen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über Ko-fi machen. Kauft uns da doch einen Kaffee. Einmalig oder regelmäßig. Da freuen wir uns immer sehr. Du hast es am Anfang kurz gesagt, wir haben wieder ein paar Spenden gekriegt und die ermöglichen uns coole Projekte in der Zukunft. Und das ist jetzt gar nicht mehr so abstrakt, sondern da befinden sich auch Sachen schon konkret in der Planung. Timo, hast du noch ein Abschlusswort?
Stay hungry, so, ne? Seid und bleibt neugierig auf viele verschiedene Themen. Ich finde es schön, dass wir uns auch immer wieder solchen Sachen selber auch stellen und uns da nicht verschließen und irgendwie, ja, von Science Fiction über Sport und Politik zu Terraforming Mars gehen. Ja, und in diesem Sinne, weiter geht's. Die nächste wird wieder links genommen, wa?
So sieht's aus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.